Erstmal herzlich willkommen. Wir sitzen hier, um uns ein bisschen über Barrierefreiheit und assistive Technologien zu unterhalten. Das ist erstmal alles ganz improvisiert und formlos. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze so läuft. Der Herr Lutzenberger und ich, wir wissen nicht so, wie es läuft. Wir lassen es mal auf uns zukommen. Und was wir daraus machen in Zukunft, das lassen wir auch mal auf uns zukommen. Ich will ganz kurz sagen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Wir haben bei uns in den Räumen das Open Device Lab. Ich weiß nicht, wem von euch das was sagt, oder wahrscheinlich sagt sogar den meisten was, sonst wäre ihr vielleicht gar nicht so richtig drauf gekommen. Und da hat es vor... wissen alle, was ein Open Device Lab ist? Muss ich dazu kurz was sagen? Weiß jeder, okay. Wir haben vor kurzem eine relativ witzige Aktion mitgemacht, nämlich hat es eine Amerikanerin gegeben, die gesagt hat, sie spendet an eines oder an mehrere dieser Open Device Labs, aber sozusagen nur zweckgebunden, wenn das Ganze im Zusammenhang mit Barrierefreiheit eingesetzt wird. Das war so eine relativ witzige Aktion und ich habe dann spontan gesagt, ich mache da mit. Und man musste sich dann auch, um diese Auflagen zu erfüllen, ich musste mich mit einem Blinden zusammentun. Da habe ich mich mit Marco Zehe zusammengetan. Ich weiß nicht, der wird dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Ein Mozilla-Mitarbeiter, ein Blinder, der da ganz aktiv ist. Mit dem habe ich mich beraten und der wiederum hat mich mit dem Wilhelm Lutzenberger zusammengebracht und hat gesagt, das ist ein Spezialist, der ist zufälligerweise auch noch direkt bei dir vor Ort. Tu dich doch mit dem zusammen. Und das Ergebnis war, dass wir mehr oder weniger ab sofort, ab heute, also ich habe hier gerade den Dongle in der Hand, ab heute bei uns im Open Device Lab JAWS haben. Das ist der State-of-the-Art Screenreader auf Windows-Systemen. Und da waren wir uns einig, das ist eigentlich die sinnvollste Ergänzung für so ein Open Device Lab, mit einer Einschränkung, die dann der Herr Lutzenberger mit ins Gespräch gebracht hat, nämlich er hat gesagt, ja, JAWS Screenreader ist ja ganz toll, aber ihr könnt nichts damit anfangen, und weil ihr gar nicht damit umgehen könnt. Und wenn ihr nichts damit anfangen könnt, dann könnt ihr es auch den Leuten, die zu euch ins ODL kommen zum Testen, denen könnt ihr damit auch nicht helfen. Die könnt ihr nicht anleiten und eigentlich müsst als allererstes mal ihr geschult werden. Und damit hat er recht. Wir haben keine Ahnung. Und aus diesem Umstand heraus ist so die Idee entstanden, naja, dann müssen wir uns halt schulen lassen. Und so die Idee entstanden, ja, eigentlich müssen nicht nur wir geschult werden, sondern im Grunde müsste eigentlich jeder geschult werden, der mit der Materie zu tun hat. Und so ist eigentlich die Idee jetzt für den heutigen Tag entstanden. Ich will ein paar allgemeine Worte darüber sagen, irgendwie was ich vielleicht auch persönlich unter Barrierefreiheit verstehe, es kommt dann zum Schluss, und was vielleicht so ein bisschen eine Perspektive darauf sein könnte, was man in Zukunft in einem Rahmen von so einem Ding mal alles bearbeiten könnte. Heute haben wir einen bestimmten Fokus, nämlich Screenreader. Keine Ahnung, was das nächste Mal der Fokus sein kann. Barrierefreiheit, ich habe hier die Definition, wie man sie auf Wikipedia findet, einfach mal hingeschrieben. Ich lese kurz vor, ich weiß nicht, ob Sie sie auswendig kennen, da steht, barrierefreies Internet sind Webangebote, die von allen Nutzern unabhängig von körperlichen oder technischen Möglichkeiten uneingeschränkt ist gleich barrierefrei genutzt werden können. Das steht da. Fakt ist, Barrierefreiheit ist leider, also oder barrierefreies Arbeiten. Ich werde übrigens jetzt im Laufe des Abends oder der Veranstaltung ein paar verallgemeinerte Begriffe verwenden. Ich verwende zum Beispiel den Begriff behindert und meine damit aber nicht nur Leute, die irgendwie körperlich behindert oder sehbehindert sind, sondern damit meine ich auch Leute, die in irgendeiner Form eingeschränkt sind. Also sei es, weil sie älter sind und schlecht sehen oder weil sie einfach eine Farbfehlsichtigkeit haben. Also das ist eine Verallgemeinerung. Und wenn ich jetzt von Barrierefreiheit spreche, dann meine ich Technologien zum Umsetzen von Barrierefreiheit. Barrierefreiheit, wissen wir wahrscheinlich alle, ist leider kein Mainstream. Insofern, als dass es gerne vernachlässigt wird. Warum wird es vernachlässigt? Ich sehe da vor allem ein paar Erwartungshaltungen, die typisch sind. Nämlich erstens mal ist, glaube ich, grundsätzlich, zumindest in der breiten Masse, die Auffassung oder das Verständnis von Barrierefreiheit schon mal falsch. Viele glauben, Barrierefreiheit ist schon weitestgehend gegeben, wenn man validen Quellcode produziert hat, was natürlich Quatsch ist. Anderes Vorurteil ist, Barrierefreiheit ist automatisch mit einem höheren Aufwand verbunden, produziert große Kosten, deswegen passt es nicht in die Budgets und muss irgendwie, also ist eher so eine Kür. Und auch noch ein Vorurteil ist es, dass Dinge, die barrierefrei sind, gleichzeitig schlimm ausschauen. Also Barrierefreiheit ist Designfreiheit. Und das ist natürlich auch Quatsch. Ich glaube, in Wirklichkeit liegt es einfach daran, dass die Leute keine Ahnung haben. Also sie haben keine Ahnung, also Entwickler meine ich, aber nicht nur Entwickler, sondern auch irgendwie Projektmanager und Leute, die das beauftragen und so weiter. Erstens mal haben sie keine Ahnung, welche Bedürfnisse behinderte Internetnutzer überhaupt haben. Das ist das eine. Und zweitens kennen sie sich mit den Technologien nicht aus, haben keine Berührung damit gehabt bisher. Das heißt, nicht nur die Technologien, was die Leute machen können, um eine barrierefreie Internetseite oder sowas zu gestalten, sondern auch Technologien, die jetzt jemand wie der Herr Lutzenberger benutzt, um das dann zu konsumieren. An beiden Enden fehlt eigentlich das Wissen. Das heißt, das Ziel jetzt, was ich gerne mit dieser Veranstaltung hier verfolgen würde, ist einfach mal den Kontakt herzustellen zwischen Entwicklern und diesen Technologien und sich darüber auszutauschen und vor allem sich dabei unterstützen lassen von Leuten, die wirklich Ahnung haben, wie den Herrn Lutzenberger. Ich muss dazu sagen, ich bin auch, also ich habe mich vielleicht in der Theorie mit dem einen oder anderen beschäftigt, aber diese Breilzeile, die hier vor mir liegt, gut, ich habe es jetzt vor einer Woche bei ihm schon mal gesehen, aber das ist auch für mich, sind das neue Dinge. Ja. Das muss man einfach mal alles sehen, finde ich. Jetzt, ich will noch ein bisschen darauf eingehen, also auf das Verständnis von Barrierefreiheit, wie ich das so habe oder wie ich mir auch vorstellen kann, dass man das in Zukunft hier so ein bisschen bearbeiten kann. Mhm. Wenn man sich kurz anguckt, für wen ist Barrierefreiheit eigentlich eine coole Geschichte? Natürlich für menschliche Nutzer, das heißt für Leute mit Einschränkungen, mit Behinderungen, die in irgendeiner Form darauf angewiesen sind, dass Inhalte für sie in einer speziellen Form vorbereitet sind. Aber auch, und das freut jetzt dann wieder die SEO-Freaks, auch für Maschinen oder respektive Robots ist Barrierefreiheit eine prima Geschichte. Da decken sich mehr oder weniger die Interessen. Ich will an der Stelle übrigens noch einen ganz wichtigen Hinweis machen, oder habe ich vorhin schon gemacht. Also Behindertengerechtigkeit ist nur ein Teilaspekt von Barrierefreiheit, weil es geht im Grunde darum, also wenn man von Barrieren spricht, dann sind es auch Hindernisse für Leute, die nicht unbedingt behindert sind. Also ich will damit sagen, Barrierefreiheit tut auch dem Unversehrten überhaupt nicht schlecht. Im Gegenteil, es führt eigentlich immer nur zur Qualitätsverbesserung, aus meiner Sicht. Wir haben hier jetzt für heute und vielleicht wahrscheinlich auch für die nächsten Male einen klaren Fokus, nämlich wir denken viel über Internetseiten oder über Barrierefreiheit im Web nach. Aber man darf natürlich nicht außer Augen verlieren, dass Barrierefreiheit nicht nur das Web betrifft, sondern auch Programme, normale Programme auf dem Desktop-Rechner oder Apps betrifft und aber auch das ganze Betriebssystem betrifft. Und da kann wahrscheinlich auch der Herr Lutzenberger extrem viel darüber erzählen, weil das ist, glaube ich, genau dieses Umfeld, in dem er mit seinem Unternehmen, mit seinen Mitarbeitern tätig ist, nämlich Betriebssysteme, Programme an die Bedürfnisse von Behinderten anzupassen, ja, und an der Schnittstelle zu arbeiten. Man kann grundsätzlich mal, was jetzt das Internet angeht, zwei Ebenen von Barrierefreiheit unterscheiden. Das eine ist die technische Barrierefreiheit. Das ist wahrscheinlich der Teil, mit dem wir hier am meisten zu tun haben werden als Entwickler. Und das könnte man so definieren, dass man sagt, barrierefrei ist eine Internetseite dann, wenn ich sie auf möglichst vielen Plattformen, das heißt unabhängig von Hardware, Software, Netzwerkverbindungen und so weiter, gut konsumieren kann. Dann ist die Barriere immer im Sinn von Hindernis gedacht, also Hindernis, etwas zu benutzen oder zu konsumieren. Das heißt also, ich möchte es auf möglichst vielen Plattformen benutzen und Plattformen können unterschiedliche Geräteplattformen sein. Das ist jetzt ein Thema, was für uns im Open Device Lab eine Rolle spielt. Aber eine Plattform ist auch so eine assistive Technologie, also auch diese Breilzeile ist eine Plattform, wenn man so will. Es ist auch ein Client. Und natürlich sollte, wenn wir jetzt über eine Internetseite nachdenken, der Quellcode so konstruiert sein, dass er zugänglich ist. Das heißt, er muss diesen Geräten auch entsprechend angeboten und dargeboten werden. Es gibt noch eine ganz andere Ebene von Barrierefreiheit, nämlich eine inhaltliche. Das ist nicht unbedingt unsere Aufgabe, nehme ich jetzt mal an, aber zum Beispiel, wie Information formuliert ist, das kann auch zur Barriere werden. Ich habe da dieses Ding leichte Sprache, das ist mir jetzt im Laufe des Zusammenstellens von diesen Slides das erste Mal begegnet. Da war mir nicht klar, dass es wirklich auch sozusagen eine Norm dafür gibt, wie man Texte so schreiben kann, dass sie diesen Standard leichte Sprache erfüllen. Ich weiß nicht, ob Sie darüber mehr wissen. Aber das ist offensichtlich ein fester Begriff, der definiert, wie Sätze aufgebaut zu sein haben und sich zum Beispiel richtet an Leute, die entweder eine Sprache nicht gut können, also nicht vollständig können, oder die kognitive Probleme haben, das heißt einfach in der Wahrnehmung oder im Verständnis eingeschränkt sind. Und Barrierefreiheit bedeutet auch, dass, oder im weitesten Sinn bedeutet auch, dass so ein Inhalt keine besonderen Ansprüche an Bildungsstand oder an Alter oder an all solche Dinge richtet. Das heißt, das ist nochmal eine ganz andere Ebene für Barrierefreiheit, mit der wir uns nicht zwangsläufig hier beschäftigen. Das sind eher konzeptionelle Dinge. Uns ist die technische Barrierefreiheit natürlich wichtiger. Assistive Technologien, wollte ich auch noch zwei, drei Sachen dazu sagen. Ich habe beim Zusammenstellen jetzt hier auch gemerkt, assistive Technologie ist zum Beispiel auch ein Rollstuhl oder ein Treppenlift. Ja, das sind auch assistive Technologien in einem ganz anderen Bereich. Für uns sind jetzt natürlich assistive Technologien speziell im IT-Bereich oder im Computerbereich interessant. Und da sind es wahrscheinlich hauptsächlich, habe ich einfach mal ein paar Sachen aufgelistet, nur dass man das mal so ein bisschen auf dem Schirm hat. Das heißt, Screenreader sind interessant. Braillezeile, das, was ich hier vor mir liegen habe, ist interessant. Dann gibt es viel Software, die sich damit beschäftigt, das, was man auf dem Bildschirm sieht, nochmal zu verändern, nämlich zum Beispiel Bildschirmlupen, also vergrößern oder Kontrastverhältnisse verändern. Da kenne ich mich jetzt nicht so besonders gut aus, aber es gibt einfach auch Kontrastschemata fürs Betriebssystem, dass Leute, die Farbfehlsichtigkeit haben oder andere Probleme mit der Wahrnehmung, mit der visuellen Wahrnehmung, die ihre ganze Bildschirmausgabe verändern. Oder Bildschirmtastaturen, um eine andere Eingabeform zu bieten für Leute, die motorische Probleme haben. Oder eben Spracheingabe. Also das sind assistive Technologien. Ich habe jetzt für mich mal noch so 7 Punkte zusammen, das sind zufälligerweise 7, und das ist eine schöne Zahl auch, 7 Punkte oder 7 Kategorien von Maßnahmen, Techniken zusammengestellt, die man verfolgen kann, wenn man etwas barrierefrei machen will. Für alle die gelten ein paar Voraussetzungen, die habe ich da mal zusammengestellt, die einem das Leben da einfacher machen oder die wichtig sind, um das überhaupt umsetzen zu können. Punkt 1 ist, man sollte schauen, dass man Webstandards verwendet, etablierte Webstandards. Punkt 2, Validität, also was ich vorhin schon mal gesagt habe, also valider Quellcode ist natürlich keine Garantie für Barrierefreiheit, aber ist eine wichtige Voraussetzung, dass assistive Technologien sinnvoll darauf operieren können. Also hat das einen großen Nutzen. Und was extrem wichtig ist, aber das ist auch ein Prinzip, das nicht nur hier wichtig ist, ist, dass Inhalt immer, beziehungsweise Inhalt und Struktur immer von der Darstellung getrennt sind. Für den Herrn Lutzenberger zum Beispiel ist es, glaube ich, total uninteressant, welche lustigen Fonts hier ich in meinen Slides verwendet habe und welche Farben das ganze Ding hat, sondern er interessiert sich eigentlich nur für den Inhalt und interessiert sich dafür, wahrscheinlich nehme ich jetzt, ich nehme es mal an, er interessiert sich nur für den Inhalt und die Struktur und dass er es gut navigieren kann, aber diese Präsentationsebene ist für ihn uninteressant. Und deswegen sollte man das auch einfach getrennt voneinander handhaben. Was wir sowieso wahrscheinlich alle tun, wenn wir mit CSS arbeiten und mit HTML arbeiten und das alles schön auseinanderhalten und Separation of Concerns und so weiter und so weiter. Diese 7 Punkte, die ich erwähnt habe, ich tue die einfach mal nur schnell durchspulen, dass das mal einfach so im Bewusstsein ist, was man so alles machen kann in der Richtung. Erstens, erste Maßnahme, die eben sofort einleuchtet, nämlich Inhalte sollten logisch und klar strukturiert werden. Dazu haben wir als Werkzeug HTML an der Hand und das kann eine ganze Menge. Ich muss da wahrscheinlich nicht so fürchterlich drauf eingehen, aber es ist eine ganz wichtige Geschichte, dass HTML semantisch verwendet wird, dass wir die Elemente dieses HTML oder das Vokabular, das uns angeboten wird, auch so einsetzen, wie es gedacht ist, dass es, was weiß ich, unterschiedliche Überschriftenhierarchien gibt, weil daraus assistive Technologien zum Beispiel solche Inhaltsverzeichnisse oder Landmarks generieren können und dem Herrn Lutzenberger sehr schnell einen Eindruck vermitteln können, wie so ein Dokument aufgebaut, wo muss ich hin, was sind die Hauptbereiche von Inhalt, was ist vielleicht weniger interessant, welcher Teil ist zum Navigieren gedacht. Ich finde, eine Sache muss man sich immer mal ganz klar vor Augen halten, nämlich, das gilt für viele Bereiche, aber da gilt es auch, wenn man sich mal HTML von Haus aus anschaut und mal so ein ganz blankes HTML-Dokument hernimmt, ohne irgendwas dazu, ohne JavaScript, ohne den ganzen Schnickschnack, dann muss man feststellen, dass HTML wahrscheinlich von Haus aus schon zu 99% barrierefrei ist und gut bedient werden kann. Ich kann wunderbar irgendwie zwischen Links hin und her tappen und das steckt alles da schon mit drin. Und wir sind eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt, die Barrierefreiheit, die schon eingebaut ist, kaputt zu machen, indem wir irgendwie JavaScript-Layer drüberlegen und alles möglichst noch fancier machen und dann zum Schluss wieder das Problem haben, wie können wir jetzt eigentlich die Barrierefreiheit wieder herstellen bei allem, was wir da drauf gezimmert haben. Also das finde ich, da muss man immer aufpassen, dass wir eigentlich nicht uns überwiegend damit beschäftigen, Barrierefreiheit kaputt zu machen und dann wieder zu brauchen. Die zweite Ebene, das ist ein Rechtschreibfehler noch dazu. Die zweite Ebene ist sozusagen eine Ergänzung zu HTML. Also HTML ist, was die Barrierefreiheit oder was das Vokabular angeht, endlich. Man kann da noch was draufsetzen und dafür gibt es einen Standard, der nennt sich YARIA. Den haben wahrscheinlich die einen oder anderen von euch schon mal mitgekriegt. Das ist sozusagen eine semantische Ergänzung zu HTML, also eine Anreicherung des Quellcodes, die einfach nochmal zusätzliche Informationen bieten, die von assistiver Technologie genutzt werden kann. Eben beispielsweise, habe ich vorhin schon gesagt, zum Beispiel Bereiche auszeichnen als Navigationsbereiche. Vieles ist mit HTML5 ins HTML reingekommen und zum Standard geworden. Es gibt immer noch Lücken, aber mit YARIA kann man diese Lücken so ein bisschen ausstopfen. Man muss aber dazu auch Folgendes sagen, also viele Leute glauben, ein Eimer voll YARIA auf ein schlechtes HTML draufkippen, macht das Ding dann gut und barrierefrei. Das ist natürlich nicht der Fall. Also Ziel wäre immer, sozusagen das HTML-Bordmittel zu verwenden, bevor man YARIA draufwirft. Aber das wäre so, YARIA ist jetzt die zweite Ebene, es wäre so eine Ergänzung zum HTML, um Lücken zu füllen. Dann haben wir, damit arbeiten wir wahrscheinlich auch die ganze Zeit schon, dann haben wir die Ebene, um Layout und Präsentation umzusetzen. Dafür haben wir CSS als Werkzeug. Das macht es nicht nur bunt und schön, sondern man kann auch das gezielt einsetzen oder damit Dinge erreichen, über die man im ersten Moment vielleicht gar nicht so nachdenkt. Nämlich, ich habe vorhin schon gesagt, der Herr Lutzenberger oder jemand, der blind ist oder nicht sehen kann, der kann das, was wir können, nicht. Nämlich, er kann sich nicht einfach mal schnell einen Überblick über irgendwas verschaffen, sondern er ist einfach komplett darauf angewiesen, in welcher Form, in welcher Reihenfolge, in welcher Struktur ihm die Informationen im Quelltext von so einem Dokument präsentiert werden. Ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel. Wenn die Navigation im Footer ist, wird sich der Herr Lutzenberger tendenziell ärgern. Glaube ich jetzt mal. Ja? Oder wahrscheinlich hat er sich natürlich schon, er ist ein bisschen routinierter, aber man kann solchen Dingen natürlich entgegengehen und kann sich Gedanken darüber machen, wo müssten meine Inhalte in der Reihenfolge kommen, damit die sinnvoll sind. Und man kann sich dabei im Hinterkopf behalten, dass ja die visuelle Reihenfolge nicht zwangsläufig der Reihenfolge im Quelltext entsprechen muss, sondern ich habe mit CSS die Möglichkeiten, Dinge, was weiß ich, oben darzustellen, die aber in der Reihenfolge eigentlich am Ende kommen. Und das könnte einen Vorgang unterstützen, sodass der Herr Lutzenberger schneller dadurch navigieren kann. Ja, das kann man sich mal einfach vor Augen halten.
Darf ich noch kurz fragen? Ja. Herr Lutzenberger, haben Sie, wenn wir eine neue Website besuchen, wie verschaffen Sie sich überhaupt so einen ersten Überblick? Oder gar nicht? Tatsächlich die ganzen Informationen?
Ich denke, ich erzähle da gleich noch ein bisschen was.
Okay. Genau, lass mich mal kurz da durchkurbeln und dann kommen wir da rein. Wichtiger Punkt beim CSS-Gestalten ist, das sind so Kleinigkeiten, aber die kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere, dass wir mit relativen Maßeinheiten arbeiten und nicht alles auf absolute Größen und Positionen fest hinzimmern, weil wir immer davon ausgehen müssen, dass jemand, der irgendwie mit einer Sehbehinderung darauf losgeht, möglicherweise die Schriften größer stellen muss, um es für sich hin zu skalieren oder überhaupt sozusagen die ganze Seite vergrößert. Also mit relativen Maßeinheiten, Dimensionen und so weiter arbeiten. Wichtig an der Stelle ist, ich habe heute erst ein Angebot abgeben müssen, da wollte ein Kunde von mir, hat verlangt, dass ich da reinschreibe, oder nein, hat nachgefragt, es ist schon mal sehr erfreulich, dass bei diesem Angebot auch nach Barrierefreiheit gefragt wurde, das war schon mal bemerkenswert, aber da wurde dann auch nachgefragt, ob denn in meinem Angebot jetzt auch die Features enthalten sind, um dann die Schriften größer und kleiner zu stellen. Das kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Das war mal eine Zeit lang recht populär, irgendwie rechts und links oben irgendwie so ein großes A, ein kleines A zu haben, wo man dann draufklicken und die Schriftarten verändern kann. Das ist sowas, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber für mich ist das irgendwie, das ist so albern, weil diese ganzen, alles das, was dieses Ding macht, das kann jeder Browser von Haus aus und kann es wahrscheinlich sowieso schon viel besser. Und ich fand es so lustig, dass ich diese Frage beantworten muss, ist es in meinem Angebot enthalten?
Benutzer wissen aber nicht, wie es geht. erstes das und das andere sind, da halt wirklich die 8 Pixel hingezimmert mit Schriftgröße 14 Pixel, 14 Punkte
ja, dann und dann geht es nicht mehr anders. Genau. Genau. Also deswegen habe ich da hingeschrieben, immer auch im Hinterkopf behalten, dass ganz, ganz viel schon in den Browser eingebaut ist oder dass der das einfach kann. Ähnliches gilt wahrscheinlich für die Kontrolle, das ist der nächste Punkt jetzt hier, wo ich geschrieben habe, Kontrolle über Farben, Kontraste und so weiter. Also auch da wird wahrscheinlich vom Betriebssystem und vom Browser schon sehr viel angeboten und es ist wenig Bedarf oder nur noch bedingt Bedarf, das irgendwie auf der Ebene der Internetseite zu steuern. Aber wenn man es macht, soll man drüber nachdenken. Der vierte Punkt, den ich hier habe, das mag jetzt vielleicht im ersten Moment als ein Widerspruch erscheinen, aber ist es im Grunde nicht, nämlich ja geschrieben, also für eine gewisse Plakativität sollte man durchaus auch in Form, also durch grafische oder visuelle Inhalte sorgen. Das heißt, Bilder sind jetzt nicht von Haus aus Barrieren, sondern Bilder können absolut sinnvoll sein, um Informationen schnell zu vermitteln. Es gibt nicht nur Leute mit einer Sehbehinderung, es gibt auch Leute, die haben, was weiß ich, die haben eine kognitive Einschränkung, die haben oder die verstehen die Sprache nicht. Denen kann man durch Bilder natürlich extrem viel vermitteln. Also ein Bild ist jetzt per se keine Barriere. Ein Bild ist natürlich sowieso grundsätzlich abgrundtief böse, wenn es für Layout-Zwecke eingesetzt wird, das ist klar. Also Spacer-GIF gibt es, glaube ich, schon lange nicht mehr. Aber grundsätzlich ist natürlich die Aussage richtig, das kann man es hier schlecht lesen, aber wenn man Bilder einsetzt, dann sollte man für Bilder auch Textalternativen vorsehen, sodass sie jemand mit einer Sehbehinderung auch, also ich will damit sagen, ein Bild ist nicht grundsätzlich böse, es muss nur irgendwie richtig eingesetzt sein. Das gilt übrigens für die Freaks, auch für SVG, also Vektorgrafiken können genauso zugänglich sein wie Pixelgrafiken. Der fünfte Punkt, da geht es mir darum, dass ich der Meinung bin, dass, also es ist mir beim Schreiben von dem Ding, ist mir irgendwie der Begriff Accessible First eingefallen. Ich bin eigentlich der Meinung, man müsste hergehen und müsste sagen, erstmal soll man seinen Inhalt so aufbereiten, dass er in der allereinfachsten Form, und das ist nun mal einfach mal, also strukturierter Inhalt, das heißt HTML, grundsätzlich barrierefrei ist und so gut wie möglich von der assistiven Technologie verwertet werden kann. Und alles, was wir oben drauf doppeln, das heißt, sei das jetzt CSS oder andere Möglichkeiten, um Gestaltung reinzubringen, oder aber auch JavaScript, um Interaktivität reinzubringen oder auch Gestaltung möglicherweise, das sollte keine Betriebsvoraussetzung dafür sein, sondern es sollte eine sinnvolle Ergänzung sein. Ja, das heißt, ich finde, die einfachste Form sollte die maximal barrierefreie Form sein, weil es steckt nämlich in diesen, also gerade in diesen dynamisch aufbereiteten oder interaktiven Inhalten potenziell eine Barriere. Ich weiß nicht, da kann der Herr Lutzenberger möglicherweise auch was drüber sagen, inwieweit Ajax sein Erlebnis im Internet bremst oder bremsen kann zumindest. Also ich würde jetzt mal behaupten, es ist nicht unbedingt das, was man unter Zugänglichkeit versteht. Aber können wir später darüber reden. Dann ein wichtiger Punkt zum Beispiel ist dass man dafür sorgen kann, dass eine Internetseite mit der Tastatur zu bedienen ist. Der Herr Lutzenberger benutzt keine Maus, wozu auch, sondern er macht das alles mit der Tastatur und man sagt so im landläufig, also der ganz innerste Crashtest für eine Internetseite ist einfach mal die Maus rausziehen und schauen, was dann passiert und was noch übrig bleibt von der Internetseite. Und das ist, glaube ich, schon ein relativ guter Indikator dafür, wie stark sich da jemand Gedanken über Barrierefreiheit gemacht hat. Dann haben wir den vorletzten Punkt, das geht so ein bisschen in diese Richtung der inhaltlichen Barrierefreiheit, was wir vorhin schon hatten, nämlich das sind jetzt eher so Sachen, die sich auf einer, was weiß ich, textlichen oder inhaltlichen Ebene bewegen, das heißt verständlich formulieren, die Leute sollen es verstehen können, keine rein grafischen Inhalte nehmen, also ein Icon ohne eine Beschriftung dazu, was das Icon macht, wird dem Herrn Lutzenberger wahrscheinlich sich komplett überhaupt verschließen, er wird nicht wissen, was er damit machen muss. Man vergisst dann übrigens auch gerne, eigentlich wollte ich in diese kleine Präsentation auch so ein paar Zahlen reinbringen, was so der Stand der Barrierefreiheit im Internet ist. Ich habe ein paar Zahlen zusammengetragen, habe ich rausgelassen, weil es sonst zu umfangreich wird, aber was jedem sofort einleuchtet, wenn man darüber nachdenkt, ist, man kann natürlich irgendwie keine so Sachen machen wie, klicken Sie auf die rote Schaltfläche, weil es gibt einfach Leute, die sehen die nicht. Ja, die können die nicht, also und das sind verdammt viele, also da gibt es Zahlen dazu, ich muss jetzt gucken, aber ich glaube jeder
bis 10% der Männer haben eine rote Grünschwäche.
Wollte gerade sagen, also ich glaube jeder zehnte Mann hat ein Farbsichtigkeitsproblem, Ja, und das, da denkt man nicht so drüber nach. Und, aber das ist natürlich klar, dass man solche Sachen irgendwie möglichst vermeiden sollte. Das ist ein, hier, der Punkt ist natürlich klar. Also, dass man irgendwie Navigation nicht über Bilder, Flash oder Java-Applets macht, ich glaube, das ist hoffentlich klar. Aber auch da können natürlich im Detail Barrieren stecken. Dann gibt es viele, ich wollte nochmal darauf hinweisen, es gibt so viele Sachen, an die denkt man nicht, weil man normalerweise damit nicht wirklich in Kontakt kommt, aber es gibt im HTML Bordmittel für Akronyme und Abkürzungen und das heißt, man kann sich die, da habe ich mal einen relativ interessanten Podcast mit Marco gehört oder gelesen, wo er auch gesagt hat, wie sich es verhält mit Abkürzungen, wenn er die Abkürzungen vorgelesen bekommt, wie sich das anhört und ob er die dann überhaupt so richtig versteht und ob er Ergänzungen dazu braucht. Ich will nur darauf hinweisen, dafür gibt es Werkzeuge, die soll man bitte auch einsetzen. Das macht es wahrscheinlich sinnvoll. Jetzt kommen noch zwei relativ spezielle Punkte, nämlich erstens mal Gehörlose. Das war mir auch nicht so bewusst, bis ich jetzt recherchiert habe. Nachdem die, also wenn man sich Gedanken macht, was ist die Muttersprache von Gehörlosen? Das ist eine interessante Frage, aber wahrscheinlich ist die Muttersprache, wenn man so nimmt, ist Gebärdensprache. Also es ist nicht zwangsläufig Deutsch oder Englisch oder sowas. Und theoretisch ist für einen Gehörlosen eine Internetseite erst dann vollkommen barrierefrei, wenn er sie in seiner Sprache, nämlich in Gebärdensprache, konsumieren kann. Das ist natürlich eine ganz hohe Anforderung, aber im Grunde ist das ein sehr spezieller Weg, inhaltliche Barrierefreiheit herzustellen. Und dann hatte ich noch diesen Punkt, was ich vorhin schon sagte, diese leichte Sprache, die so definiert ist für Leute mit kognitiven Einschränkungen. Und der letzte Punkt, das ist jetzt was, ich glaube nicht, dass das so landläufig unter Barrierefreiheit fällt, aber für mich gehört das trotzdem dazu, weil auch zum Beispiel die Frage der Netzanbindung eine Barriere sein kann. Das heißt, wenn ich auf der Straße mit meinem Handy unterwegs bin, dann ist die Mobilität, die ich da habe, kann zur Barriere werden. Also gehören für mich auch so Sachen wie Performance-Optimierung, das heißt, Dateigrößen reduzieren oder Downloads reduzieren, HTTP-Requests reduzieren, einfach dafür zu sorgen, dass der Inhalt möglichst schnell, möglichst unmittelbar beim Konsumenten ankommt, möglichst schnell zu lesen ist, möglichst schnell da ist. Das ist unter Umständen auch eine Möglichkeit, um Barrieren abzubauen. So ein eher abstrakter Punkt, aber ich finde ihn persönlich durchaus erwähnenswert. Nein, abstrakt im Sinne von, wenn ich jetzt jemanden auf Barrierefreiheit anspreche, ist das wahrscheinlich das Letzte, woran er denkt. Das ja. Meine ich mit abstrakt. Aber also das ist.
Also ich habe die Problematik schon im Himalaya erlebt, mit schlechter Internetverbindung, Facebook und mit Himalaya.
Also, wobei es jetzt trotzdem, wie gesagt, landläufig würde man jetzt nicht an Barrierefreiheit denken an der Stelle. Ne? So. Das war's. Das war jetzt mal mein kleiner Überblick über das große Feld Barrierefreiheit. Da sind sicherlich viele Dinge dabei, die wir heute überhaupt gar nicht ansprechen werden. Wir haben einen bestimmten Fokus heute, da kommen wir jetzt dazu. Aber das sind so ein potenzieller Ausblick auf das, was passieren könnte in Zukunft irgendwann mal.